Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode Cardio macht dünn, Episode Nummer 47, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, wir sind schon ziemlich tief drin. Ja, Janis, wie fühlst du dich? Wie geht's? Alles klar bei dir?
Ja, Bro, ziemlich gut. Training geht sehr gut voran. Aber ich bin in den letzten paar Tagen immer so ultra müde, keine Ahnung wieso. Ich brauche irgendwie einfach momentan so gefühlt fast eine Stunde mehr Schlaf. Ja, aber du, ist okay.
Ja, wir haben ja letzte Woche Podcast aufgenommen und habe ich so gesagt, ich fühle mich irgendwie ein bisschen komisch, ich werde mal einen Rest-Day einlegen. Mich hat es komplett erwischt in der nächsten Nacht, wirklich eine komplette Horrornacht gehabt. Ich habe fast gar nichts gepennt, weil
Boah,
ich
das ist so
so
hässlich,
starke
Mann.
Kopfschmerzen hatte. Also Nebenhöhlen, irgendwie, keine Ahnung was, einfach wirklich Kopfschmerzen des Grauens und einfach wirklich eine Erkältung hat mich richtig flach gelegt. Ja, ist dann verdammt. Ich habe wirklich den nächsten Tag gar nichts gemacht, arbeitstechnisch. Ich habe gefühlt kurz geschrieben, hey, ich bin nicht am Start. Und das
So.
war's. Habe den ganzen Tag gepennt und am nächsten Tag ging es dann schon sehr, sehr, sehr viel besser. Ja, und dann am Samstag war ich eigentlich wieder fit, aber kurz abgetaucht auf jeden Fall. Und ich merke es jetzt immer noch. Ich brauche viel mehr Schlaf. Ich habe mir gesagt, ich stelle mir jetzt keinen Wecker und ich habe jetzt die dritte Nacht in Serie deutlich über 9 Stunden gepennt und ich bin heute immer noch müde. Mal schauen, wie lange es geht, bis ich mich da wieder stabilisiert habe. Aber solche Dinge, ja, fucken halt schon ein bisschen ab. Ich frage mich immer so, was könnte man noch machen, um weniger krank zu werden? Weil ich habe echt das Gefühl, so, ich mache jetzt wirklich die meisten Dinge. Ich habe das Gefühl, Hände waschen und nicht ins Gesicht fassen, ist was, was ich noch verbessern kann, das noch ein bisschen mehr machen. Weil so Schlaf ist jetzt sicherlich kein Problem mehr. Mikronährstoffe sind auch kein Problem mehr. Trainingsstress wird relativ gut gemanagt. Stress im Allgemeinen ist auch absolut in einem vertretbaren Rahmen so. Was sind vielleicht das als erste Punkt, den wir hier besprechen können? Was sind vielleicht noch so Tipps, die ihr habt, um weniger nicht krank zu werden?
Mir fallen eigentlich nur zwei Dinge noch ein dazu. Das eine ist, man wird ja nicht krank, weil man Kalt hat. Weil Kälte ist kein Virus. Kälte führt nur dazu, dass wenn du halt zum Beispiel ja Kalt hast, gibt es eine gewisse Wasserkonstriktions-Gefäßverengung, auch in der Nasenschleimhaut. Das heißt, dort ist die Durchblutung reduziert. Reduzierte Durchblutung heißt, die Immunzellen kommen nicht an den Ort so schnell. Ja. Und wenn du dann halt eine genügend hohe Virendosis einatmest, indem du eben Kontakt hast oder sie dir selber irgendwie halt in die Nase schmierst, plus minus, und dann halt das kombiniert wird mit eben quasi der Nasenschleimhaut, die nicht so gut durchblutet ist aufgrund von Kälte, dann kann es eher mal zu Erkältungen halt kommen. Ja. Und damit möchte ich sagen, zum Beispiel halt gerade im Sommer, so, also bei mir ist es immer ziemlich krass, ich muss immer sehr aufpassen mit Ventilatoren zum Beispiel. Oder mit Fenster offen ist auch, je nachdem, wenn es so ziemlich krass zieht oder sehr kalt wird, ist auch so noch ein Thema, finde ich, dass man noch anschauen könnte. Es ist eher ein kleines Thema und wahrscheinlich für die wenigsten eine relevante Geschichte. Aber das ist einfach so, was mir eingefallen ist. Und was noch? Ja, eben allgemeine Hygienemaßnahmen, halt nicht nur Hände waschen, sondern auch halt richtig Hände waschen. Also wirklich 30 Sekunden, wirklich so korrekt, weil einfach so ein bisschen kurz. Wir hatten mal so einen Kurs nur schon mit Desinfektionsmittel. So einfach mal so ganz am Ende vom Anfang vom Studium, so desinfizieren eure Hände mal, haben wir es angeschaut unter UV und was auch immer. Und, es war echt krass, wie unvollständig das war. Man muss wirklich extremst mit viel Desinfektionsmittel machen, extrem alles richtig machen. Nur dann ist es vernünftig und sonst ist es halt, ja, besser als nichts, aber halt immer noch relativ bescheiden. Also, das ist noch ein Thema. Und generell Kontakt, meiden, möglichst, wenn es irgendwie geht. häufig lüften, wenn du jemanden im Haushalt hast, der krank ist. Irgendwelche Türklinken oder so halt öfters mal desinfizieren, abwischen. Also einfach Dinge, die beide halt anfassen, mehr oder weniger. Das kann auch noch was bringen. Und im öffentlichen Verkehr und im Gym natürlich noch mehr. Dort halt Hände waschen, desinfizieren, Handy nach dem Training waschen, desinfizieren. Nicht in die Nase fassen, nicht in den Augen kratzen mit ungewaschenen und desinfizierten Händen. Ja, das sind so die Tipps, die ich noch habe.
Ich würde sagen, das ist schon mal stabil. Will, hast du da vielleicht noch eine Ergänzung?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Also, ich
Bela, die
habe
Leute wollen Supplements hören. Die wollen nicht von mir hören, Hygiene und so Zeug. Supplements.
ich kann vielleicht noch einfach so eine Anekdote von mir. Ich habe das Gefühl, früher wurde ich weniger krank, aber es kann natürlich ganz, ganz verschiedene Themen zugrunde haben. Ich habe mir das einfach jetzt gerade vorhin überlegt, dass du das gesagt hast, mit dem weniger krank werden. Ich habe wirklich das Gefühl, dass früher, vor allem dort, als ich noch auf dem Bau gearbeitet habe, war ich viel weniger krank. Keine Ahnung, ob das daran lag, dass ich weniger Trainingsstress hatte, weniger Stress im Allgemeinen, weniger systemische Belastung, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dort war ich mehr draußen, aber auch weniger krank.
Ja,
Aber keine Ahnung.
vielleicht halt auch, weil du dort weniger halt frische Luft eingeatmet hast, nicht virenbepackte
Ja, also
Luft
eben, ich war
vielleicht,
halt
keine
viel
Ahnung.
draußen. Ja. Aber ich glaube, oder Ramon, ich habe das Gefühl, dass jetzt das Jahr sollten wir es eigentlich gut managen können. Also im Vergleich zu den letzten Jahren im Winter müssen wir eigentlich nichts mehr machen, wo wir, also das hört sich jetzt sehr extrem an, aber wir müssen nichts mehr machen, wo wir unter die Leute gehen, so in diesem Sinne, dass wir halt nicht
Offenes
mehr.
Gym.
Ja, aber wir planen ja auch unsere Trainingszeit ein bisschen nach vorne zu schieben. Dann sollten dort auch nicht zu viele Leute sein. Da müssen wir einfach Hände gut waschen und dann passt.
Und passt.
Weil genau
Ja.
genommen müsste man wirklich 30 Sekunden einseifen.
Boah.
Und 30 ist echt, echt
Das
fucking. Ich habe
geht
es letztens auch
ewig.
gemacht. Ich dachte so 21, 22, 23, 24. Bro, das geht fucking ewig. Das macht niemand. Auch ich nicht. Aber ich sage mal so, das wäre auch so ein Punkt halt, in dem Handy. Und es ist ja nicht, wenn du die Hände perfekt wäschst und das Handy, wo du überall im Gym drauf getan hast und Leute noch drauf genießt haben, während du nicht da warst. Und das halt dann wieder so und dann kratzt dich in den Augen und dann hast du es auch wieder in den
Das ist
Schleimhäuten.
halt
So, keine
wirklich
Ahnung.
etwas, was ich mir komplett abgewöhnen muss. Ich habe halt meine Hände schon noch relativ oft im Gesicht, so. Ich habe das Gefühl, das könnte halt auch nochmal ein
Nö,
großer
es macht schon
Faktor
viel
sein.
was aus. Aber schlussendlich, ich meine, es gibt zwei Strategien. Das eine ist halt, schauen, dass dein Immunsystem nicht unterdrückt ist, durch eben genügend Schlaf, nicht zu viel Stress, genügend Nahrung theoretisch, so. Aber das ist halt immer eine Frage der Phase. Und das andere ist Exposition gegenüber den Viren, die vermindern. Also die zwei Dinge quasi so. Das eine ist von der einen Seite und das andere ist von der anderen Seite. Das eine ist quasi den Angriff vermindern, das andere ist die Verteidigung nicht schwächen. Ich sage bewusst nicht schwächen, weil das Immunsystem stärken möchte man eigentlich nicht. Das Immunsystem, wenn es zu stark ist, bekommst du Autoimmunerkrankungen. Das ist nicht gut. Du möchtest ein Immunsystem, das gerade perfekt funktioniert. Nicht zu stark, nicht zu wenig. Und das Einzige, was ich deswegen sagen würde, immer ist so, nicht unterdrücken. Stärken von Optimalbereich aus ist von Nachteil. Aber das ist jetzt ein bisschen Semantik und ein bisschen ja, spitzfindig für manche vielleicht.
Ja, dann vielleicht noch Bela, wie geht's dir? Hast dich gut erholt nach deiner Krankheitsphase? Also ich kann echt sagen, ich war noch nie so oft krank wie in den letzten 2, 3 Jahren. Safe nicht. Also ist wirklich, zum Beispiel, ich habe Sepp Story gesehen, ich war in den letzten 9 Jahren 3, 4 Mal krank, hat er gesagt. War ich im letzten Jahr safe. Bela, wie geht's dir nach deiner Krankheit? Du hast irgendwie so ein bisschen Filter drauf, siehst ein bisschen bleich aus gerade.
Ja, es ist, die Kamera ist hier und es hat extrem viel Licht und ich glaube, ich habe die Kamera relativ dunkel eingestellt. Auch hat sie hat auch extreme Autofokusprobleme. Sie ist
Ja.
die ganze Zeit, aber keine Ahnung, woran das liegt. Es ist also, ich bin, ich schwöre, ich bin nicht so bleich. Also mir geht es besser, als ich aussehe. Denn ich habe mich eigentlich gut davon erholt. Ich war ja vor 2 Wochen krank. Ich habe übrigens nachgeschaut, Raum. Ich glaube, die Episode von letzter Woche hast du noch gar nicht hochgeladen.
Ja, wir haben aber die Episode davor auch erst am Dienstag
Aha.
hochgeladen. Das ist jetzt, wir sind jetzt eigentlich immer eine Woche im Voraus.
Ja. Auf jeden Fall, das ist ja ein Detail. Auf jeden Fall war ich dort krank, als die letzte Episode jetzt hier die 46. Online gekommen ist. Und das ist jetzt 2 Wochen her, genau 2 Wochen. Heute vor 2 Wochen ging es dann schon wieder ein bisschen besser. Sind dann ja am Donnerstag nach Zypern gereist, da lief auch alles gut. Und ich fühle mich jetzt sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, im Training geht es langsam wieder sehr, sehr gut voran. Bodyweight steigt auch. Also ich bin jetzt wieder so bei 105 Kilo roundabout. Und der Look ist definitiv so gut wie noch nie. Also das ist so. Und gerade auch die Schwachstellen, wo wir einen großen Fokus drauflegen, kommen gut voran. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass ich im letzten Jahr von meinem Coach extrem dafür geprimed wurde, mein Training zu deemotionalisieren. Und das ist ja eigentlich auch ein wirklich wichtiger Punkt. Aber ich habe gemerkt, dass ich das wirklich jetzt so weit getrieben habe, dass es nicht mehr gut war. Weil ich habe irgendwie, hat mich nichts mehr gejuckt so im Training. So, ich ging einfach dorthin, habe mein Zeugs gemacht. Wenn es gut lief, lief es gut. Wenn es schlecht lief, lief es schlecht. Bla bla bla. Aber jetzt habe ich irgendwie so wieder mir auch sozusagen mehr so künstlich einen Drive verpasst, indem ich mich bei gewissen Sachen trotzdem wieder so ein bisschen mehr emotional auch dazu nicht verleiten lasse, dumme Entscheidungen zu treffen, aber halt viel von mir zu erwarten. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich halt auf eine T-Bar Row gehe und sage, ey, ich kann diese 2,5 Kilo mehr bewegen, so. Ich mache es jetzt einfach so. Auch wenn es vielleicht nicht so rational wäre und zum Beispiel gestern war genau so ein Tag, jede dieser Entscheidungen hat super geklappt. Und das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe und ich glaube, das wird sich jetzt wieder auszahlen, so bei mir, dass ich so ein bisschen auch wieder mehr Feuer habe fürs Training, weil ich habe mit Ramon darüber gesprochen, letzte Zeit war mir Training immer so, er hat mich gefragt, ja Bro, wie war deine Session? Ich so, war gut, so. Immer so ziemlich gleichgültig und mir ist es gar nicht so richtig aufgefallen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch vielen Leuten noch gut tun würde, eine gewisse emotionale, nicht zu starke, aber trotzdem Bindung zum eigenen Training zu haben. So, du sollst viel erwarten von dir und du sollst auch Dinge probieren, so in diesem Sinne. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich denke, du bist so ein bisschen der perfekte Stoiker geworden, was Training angeht. Du hast halt einfach so hingenommen. So. Du hast, und ja, ich habe das Gefühl, so, das ist ja schon gut, also wenn dich zu stark abfacken lässt von deinem Training, zum Beispiel ein Squat läuft nicht und der ganze Tag ist dann für nichts. So sollte wahrscheinlich nicht so sein, aber so ein gewisses Attachment macht schon Sinn. Und man sollte sich auch freuen über Dinge, die im Training gut laufen. Ich meine, am Ende des Tages, die meisten von uns machen den Sport, weil sie gerne trainieren. Heißt, es ist auch klar, dass einem das extrem wichtig ist und dass es einem auch so beeinflusst. Wie ist das bei dir, Janis? Würdest du sagen, du hast ein starkes emotionales Attachment zu deinem Training, oder spezifischen Übungen? Gibt es das bei dir oder bist du da sehr rational unterwegs? Also wenn mal bei dir was nicht läuft, zum Beispiel du gehst in eine Session und keine Ahnung, deine wichtigste Übung des Tages läuft nicht, bist du dann so diese und diese Faktoren oder also bist du da sehr rational oder bist du dann manchmal auch abgefuckt, wenn das passiert? Oder beides zusammen?
Also es gibt, ich würde gerne eine kurze Antwort geben, aber sie wird, ja, ich versuche es so kurz zu halten wie möglich. Also ich habe nicht so oft extrem schlechte Einheiten. Meine Einheiten sind immer entweder okay, gut, bis sehr gut in der Regel. Und daher, ich habe nicht so große Schwankungen von Trainings zu Trainings. Halt, weil alle anderen Faktoren halt relativ konstant sind. Hingegen halt, wenn das mal nicht der Fall ist, dann merke ich es auch ziemlich krass. Also wenn ich irgendwie mal 2 Tage zu wenig penne, ich merke es sofort. Jedenfalls, das ist das eine. Das andere ist, ich bin nicht attached zu Übungen. Wenn ich weiß auch nicht, du sagst Hauptübung. Ich könnte keine Hauptübung benennen in meinen Trainings. Ich habe in keinem Training eine Hauptübung. Also ich wüsste nicht welche. Also Beispiel Hamstrings. Ich mache Leg Curls und ein Hip Hinge derzeit halt eher Glute Ham Raise, was noch so halb ein Hip Hinge ist. Wegen Rücken noch. Was ist meine Hauptübung? Keine Ahnung.
Ist jetzt bei dem nicht, aber wo du den RDL noch drin hattest, ist dann nicht so ein gewisser Fokus auf dieser Übung, weil die halt einfach deutlich anspruchsvoller ist. So,
Nee, nicht so.
wenn ich zum Beispiel Squats in einem Training drin habe, dann hat das nicht eine erhöhte Wichtigkeit, weil ich das Gefühl habe, ja, das ist jetzt irgendwie wichtiger für Muskelaufbau, aber für mich persönlich ist sie schon wichtiger, weil sie so
Das hatte
intensiv
ich
ist.
früher, als ich Squats gemacht habe, Deadlifts gemacht habe und Bench gemacht habe. Und das war ein reines Ego-Ding. Hatte nichts mit Fortschritt zu tun, nichts mit Bodybuilding zu tun, hat einfach damit zu tun, dass mein Ego gestreichelt hat, wenn ich gemerkt habe, ich bin stark in der Übung. Weil ich wurde auch am Wochenende wurde ich von jemandem, hat sich kurze Hosen an, der so, wow, du hast krasse Beine, Mann, wie viel squattest du? Ich so, squatte gar nicht mehr. So, was, bist du verletzt? Ich so, nee, ich squatte einfach nicht mehr seit Jahren. So, ich muss sagen, seit ich die Übungen nicht mehr drin habe, die halt so jeder dich danach fragt, jetzt nicht unbedingt, ich habe es nicht wegen dem rausgenommen, hat andere Gründe gehabt, aber das. Ich bin nicht attached zu Übungen. Ich bin also auch nicht vom Vorteil. Ich habe auch ein Coaching, Leute, die ums Verrecken irgendwie Bench und so drin haben wollen, obwohl sie einfach Schmerzen davon haben, das einfach nicht klappt und über längere Zeit und
Kenne ich
Jahre es
auch,
versucht
Leute.
haben. Da musst du irgendwie sagen, so, hey, ich verstehe das ja, aber ich meine, willst du jetzt immer wieder das probieren und failen und immer wieder so Schmerzen und es klappt einfach nicht, so lass es doch einfach sein. Oder wenn dann, dann machen wir es als zweite, dritte Übung und dann sind die Leute halt wieder so, nee, dann will ich sie gar nicht machen. So als zweite, dritte Übung, nee. Es geht nicht um die Übung, es geht darum, dass du als erste Übung machst, weil du dann viel Gewicht bewegen kannst. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist es dir relativ egal, finde ich. Also bei mir ist es auch so, bei RDS, ich mache die als zweite Übung in der Regel. Ich kann es gar nicht mit jemandem vergleichen, weil vielleicht machst du sie als letzte Übung im Training, vielleicht machst du sie als erste, vielleicht machst du sie nach Quads, vielleicht nicht. Ich finde, das habe ich gar nicht mehr, das kenne ich aber von früher. Also, was ich halt habe, ist, wenn ich eine Einheit habe und ich mich nicht, wirklich eigentlich praktisch nicht steigern kann und das paar Einheiten in Folge passiert, das nervt mich. Wenn ich eine Einheit habe und eine Übung nicht gut läuft, aber alles andere sehr gut läuft, ist es mir auch egal. Also ich bin schon attached dazu, so das Training. Ich denke mir danach so, hey, wenn es nicht läuft, jetzt über ein paar Sessions hat einen Grund. Was mache ich falsch? Schlafe ich zu wenig? Habe ich zu viel Stress? Esse ich zu wenig? Ist es zu viel Volumen? Was ist der Grund? So, ist es einfach halt, keine Ahnung was. Oder kann ich das gut beeinflussen, ja? Aber dieses Attachment zu Übungen, ich kenne das sehr gut, aber ich halte das für nachteilig, ja, weil eben dann, ich will
Safe.
es
Also
auch immer,
ich glaube, das
es
sind wir
soll
uns
mir
auch
auch so,
alle
also,
einig, dass es ein
ja.
Nachteil ist. Also ganz sicher, wenn du zu stark zu einer Übung attached bist, dann wirst du schlechter performen all over, weil das sieht man auch oft bei Coaching-Kunden, dass die dann zum Beispiel die Bench verkacken, und dann ist die ganze Session scheiße. Also
Ah,
du
und noch
kannst,
was.
ja.
Das ist ein guter Punkt, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich sehe das Problem nicht nur bei der Bench, weil du kannst sagen, okay, dann bist du vielleicht dort quasi ein bisschen eher beim Ego-Lifting, du sagst mal die Technik vielleicht ein bisschen vernachlässigen, um das Gewicht zu bewegen, all diese Faktoren. Vielleicht stresst es dich, vielleicht bist du schlecht drauf, was auch immer. So, das ist eine Negative. Das andere ist halt auch, wenn du eine Übung so stark gewichtest, ist alles andere im Vergleich halt irrelevant. Und das sind dann die Leute, die auch keine Arme haben, weil sie das Armtraining nicht ernst nehmen, weil sie halt nur ihren Compound Lift fühlen und den Rest so, ja, Arme, ich zähle da nicht mehr die Reps. So, ja, sieht man. Ja, es ist so. Ich bin einfach das, Ich verstehe den Punkt extrem gut. Ich finde auch, ein gewisses Attachment sollte da sein zum gesamten Training. Zu
Ja.
einzelnen Übungen halte ich für generell nachteilig.
Genau, das ist der Punkt, den ich auch
Ja.
sagen wollte, oder? Also, ich sehe es genau gleich mit dem generellen Attachment so. Also,
Weil das ist ja auch das, was Tobi genau gesagt hat, dass du dann
genau, genau,
wegkommen
genau.
sollst. So, wenn der
Genau.
RDL nicht läuft, dass du das nicht, dass es eigentlich egal ist, das ist einfach ein Zeichen, es ist halt ein Feedback halt, dass der gerade
Genau.
nicht läuft, so, das ist nicht so per se
Und
irgendwo.
das habe ich dann auch geschafft, nur hat sich das dann immer weiterentwickelt. So. Ich dachte mir, also es war nicht bewusst so, sondern ich habe mich das einfach dann mal so gefragt, warum. Ich hatte auch weniger Spaß mehr am Training, so, weil es hat mir weniger bedeutet. So.
Ja.
Es war nicht mehr so dasselbe. So, ja, glaube ich, wird sich schon jetzt nochmal ein bisschen so diese progressive Welle ergeben, weil wenn ich so auch zurückdenke, in einer der progressivsten Phasen meiner Trainingskarriere war damals, als Ramon und ich immer zusammen trainiert haben. Und dort haben wir auch einfach jede Woche mal wieder was probiert, was das Weight anging. Und du
Das
hast
ist auf
dann
jeden Fall wertvoll.
die Technik muss stimmen, klar. Aber meistens kannst du mehr machen, als du denkst so. Du kannst auch 3 Wochen bei der T-Bar bei 4 Plates bleiben, und jedes Mal 8 Reps oder 9 Reps machen. Aber du kannst auch vielleicht in der einen Woche mit 4 Plates 8 Reps machen, mit 4 Plates 8 Reps machen, mit 4,5 Plates dann 3 Wochen später vielleicht 7 Reps. Das geht. Und du musst das irgendwie provozieren. Also ich weiß nicht.
Ja, und vielleicht zum Teil ist es halt dann so, dass du halt mal in einem Satz halt 6 Reps hast.
Ja, aber
Ja,
dann ist es
und
so.
dann ist es
Ja,
halt so. So, weil ich
genau.
denke, das ist so der Punkt. Wenn du halt dich mal was wagst, kann es auch sein, dass du halt, wenn du die Technik vernachlässigst, dann schaffst du natürlich eher ähnlich viel Reps. Wenn du das nicht machst, ist die Chance groß, dass die Reps deutlich abfallen, aber so be it. Und vielleicht nicht mal. Also,
Ja,
ich finde
eben, das
auch.
ist der Punkt.
Ja.
Ja, und ich finde halt auch, das hilft dir auch mal so ein bisschen die Limits zu pushen, weil wenn das jedes Mal funktioniert, dann merkst du, also wenn du
Voll.
gerade einen Athleten, der hat bei einer Hack Squat von 2,5 Plates auf 3 Plates erhöht und konnte die gleiche Repzahl mit guter Technik machen, dann muss man sich halt auch so ein bisschen eingestehen, so, ja, das ist jetzt nicht irgendwie Magie, sondern das hättest du einfach schon davor im Tank gehabt, aber hast es halt nicht rausgeholt. Und so mit diesem, ja, man sagt immer so ein bisschen so touch new weight, einfach so mal so was wagen. Natürlich, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Man muss damit echt vorsichtig sein. Wenn man dann wieder da einfach das immer beginnt zu machen, funktioniert das auch nicht. Aber das zwischendurch zu wagen, ist nötig, um stark zu werden. Also das
Ja.
glaube ich schon auch.
Noch einen kleinen Input. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich weiß zum Beispiel bei dir, Ramon, ist das Squat einfach eine gute Übung. Du hast halt die Hebel dafür, du fühlst sie, bei dir ist es eine gute Übung für die Beine, für mich auch nicht, ja, von verschiedenen Faktoren. Aber für dich ist dann, jetzt sagst du mir, okay, ich habe das Attachment vielleicht ein bisschen zu stark, aber ich möchte die Übung nicht rauskicken, weil es für mich eine gute Übung. So, das heißt, die Übung ist rauskicken, einfach um das Attachment zu lösen. Nein, aber dann schiebst du einfach mal als zweite, dritte Übung. Und dann ist das Attachment automatisch geringer, weil das Gewicht dann unter Umständen deutlich weniger ist oder einfach weniger ist. Und dann gar nicht mit dem Vergleich aus, weil jemand sagt dann, ja, wie viel squattest du? Und sagst du, ja, so und so viel, aber ich mache das fünfte Übung, so what? Das ist ja
Oder
nicht
was
mit
man
dem
auch gut
Gewicht.
machen kann, ist, dass man noch eine Pause einbaut. Zum Beispiel bei der Bench mache ich das oft bei Coaching-Klienten. Du hast so vielleicht die Bench als zweites Chest-Movement mit einer 1 Sekunden Pause in der Dehnung. Und dann merken sie dann vielleicht ganz schnell mal, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Übung ist für sie, auch wenn sie davor darauf bestanden haben, die Bench drin zu halten.
Ja, es ist wirklich, ich denke, das ist wirklich ein großes Fehler, wenn du dich, und ich sehe dieses Attachment eigentlich aber nur bei Squat, Bench und Deadlift, eigentlich nur, weiß nicht, bei
Geht,
irgendwas anderem.
ich sehe es auch noch so bei Chest Presses, zum Beispiel Hammer Incline, ist
Ja,
auch so eine
stimmt.
Kandidat.
Überall, wo
Ja.
es einfach Übungen sind, die vergleichbar sind. So, eine Hammer
Ja.
Incline hat es fast in jedem Gym und du siehst überall auf Instagram Leute ihre Hammer Incline posten. Und dann ist es wieder
Auch
so ein
eine Hack Squat zum
Ego-Ding.
Beispiel.
Ja, eine Hack Squat oder eine T-Bar Row, die von Gym 80, die haben halt auch verdammt viele so.
Ja.
Also ich würde sagen, ich habe dieses Attachment auch noch. Also da ist auch Ego drin, muss ich sagen. Also das gebe ich auch hier offen und ehrlich zu. Also ich habe das nicht überall komplett abgelegt. Das ist einfach eine Stimme in mir, die ich aber beobachten kann. Und ich bin sehr gut geworden, trotzdem rationale Entscheidungen zu treffen. Aber ich höre diese Stimme in mir. Keine Angst, ich bin nicht schizophren. Ich höre diese Stimme in mir schon immer noch so, ja komm, jetzt geh doch auf die 6 Plates bei der Cybex, oder du musst jetzt die 5 Plates beugen oder die 6 Plates bei der T-Bar oder so. Ja, aber ich kann langsam gut damit umgehen.
Richtig. Gut. Wollen wir, hast du schon gesagt, wie es dir geht, Ramon? Ich glaube schon, oder?
Möchtest du
Dann
noch etwas
gehen
sagen, Ramon, aus deinem Inneren?
Ich
Nein.
möchte, ich bin nicht, ich bin happy, so wie es ist. Ich habe alles gesagt.
Wollen wir vielleicht noch kurz über die WWF Germany erzählen?
Ja, wir waren am Wochenende noch bei der WWF Germany. Fucking hell war das Niveau geisteskrank hoch. Also, Natural Bodybuilding im Dachraum ist so verschwitzt langsam. Also wirklich so. Die Bubble ist erstens verdammt klein. So, man kennt wirklich jeden. Man kennt wirklich alle Coaches und man kennt auch fast schon alle Athleten. Also ist wirklich krass. Und die Leute sind scheiße gut. Also, es ist geisteskrank, wie gute Leute das es gibt, wie abgezogen das alle sind, wie gut das Posing von allen ist, wie gut der Tan von allen ist. Also so wirklich, ja, wir haben so diesen Vergleich gebracht mit Call of Duty. So früher hat man so ganz entspannt mit Freunden so ein bisschen Call of Duty gespielt und irgendwann beginnen alle so mit perfekter Leitung und SCUF-Controller zu schwitzen und an diesem Punkt sind wir in National Bodybuilding schon wirklich langsam angekommen. So, es ist wirklich, das Niveau ist sehr hoch. Es ist geisteskrank.
Ja, true.
Janis, hast du ein bisschen was gesehen an Posts oder Stories oder irgendwas?
Nicht vom Wettkampf selber.
Okay.
Ja.
Aber ja, ich
Also
ist.
wenig, paar wenige Posts habe ich gesehen, aber halt nur von, also ich bin halt eh relativ, ich kenne nicht alle Coaches und Athleten, das nicht, weil ich irgendwie einfach finde, ich bin zu gut für die, mich interessiert es nicht, aber es interessiert mich halt tatsächlich nicht so extrem, was einzelne Leute manchmal machen. So, ich weiß auch nicht. Ich höre mir halt viel lieber irgendwelche Podcasts von den Leuten drüber an, irgendwelche biochemischen Zusammenhänge und Zeug. So, das ist der Nerd-Stuff, das ist nicht so mein Ding. So, ich schaue, und wenn ich so Bodybuilding verfolge, dann meistens aber eher IFBB und so die Open. Ja.
Ja, auf
Aber
jeden Fall muss
ja.
man sagen, Daniel und Patrick haben mal wieder komplett abgerissen. Und ja, unser Athlet war in der stärksten Klasse des ganzen Wettkampfs, also die wirklich 80 bis 85er Klasse, die war geisteskrank. Dort stand auch der Overall-Sieger drin, der Benjamin Schuster, 21 Jahre alt, geisteskranke Physik, also out
Habe
of
ich schon
this
mal
world,
gehört.
wirklich. Ja, ist bei Daniel. Sieht sehr, sehr,
Ja.
sehr, sehr krass aus. Und ja, das ist, denke ich, so eine gute Kurzfassung.
Safe. Also wirklich, ich
Definitiv.
war sehr, sehr, sehr beeindruckt, wie gut das war.
Ja.
Gut. Ja, eine Frage hier. Wann ist der Trizeps bei Überkopfvarianten maximal gedehnt? Wenn Ellenbogen in Richtung Decke zeigt oder wenn Ellenbogen nach außen oben zeigt, dann Unterarm senkrecht zum Boden. Übungsunterschiede, warte kurz. Wenn Ellenbogen Richtung Decke zeigt,
Das wäre so und
ich glaube, er
außen,
meint
ich glaube, er meint
das
waagerecht.
versus so.
Also ich habe jetzt auch, meine Intuition war, ob man ihn wie ganz über den Kopf bringen muss
Ja, halt
oder eher.
so oder so.
Oder nach außen zeigt.
Ja, nach außen
An,
oben,
ah
weißt du,
ja,
was ich außen
Unterarm
oben.
senkt. Ja.
Also ich glaube, das versus das
Ja.
oder so sogar, je nachdem. Ja,
Ich
also
weiß, da hat
eigentlich.
Janis mal ein Reel oder ein Post drüber gemacht. Das ist aber schon lange her, 2 Jahre oder so.
Ja, am meisten Dehnung hast du im langen, also in den anderen Köpfen, ist egal. Also anscheinend nicht egal für die Hypertrophie, lustigerweise. Also in der Studie, wo sie Überkopf mit normalen Extensions verglichen haben, war Überkopf auch für die anderen Köpfe besser. God knows why. Und für den Langkopf ist es halt so, der ist halt am oberen Teil hier des Schulterblatts angemacht. Und dementsprechend, wenn du da zwischen da und da die größte Distanz hast, das heißt relativ weit oben, sage ich mal, aber nicht in der Ebene. Weil dann kommst du da wieder quasi ein bisschen näher wieder, ja, wenn das Sinn macht. Also ungefähr so relativ weit oben, aber ein bisschen zur Seite und vor allem so die Rotation. Also der Ellenbogen zeigt ungefähr in der Scapula-Ebene. Ja, etwa so. Ja.
Ich finde, das spürt man auch sehr, sehr gut, wenn man das ausprobiert und
Finde
einen
auch.
Ellenbogen mal mehr Richtung Nase nimmt, für die Leute, die
Ja.
zuhören, und dann die Dehnung spürt und dann den Ellenbogen rausdreht, eigentlich wieder, ja, und dann spürt man schon, dass man dort deutlich mehr Dehnung hat im Trizeps, im langen Trizepskopf.
Korrekt, ja.
Und ich würde sagen, somit ist diese Frage beantwortet. Dann hat Janis Kontakt mit Thomas Kunz. Bald sind beide ja Schweizer Konkurrenten. Thomas,
Sobald, er ist schon noch ein paar Schritte voraus, würde ich sagen.
ja, also Thomas hat dieses Wochenende gerade in Alicante ja seinen dritten Pro-Wettkampf, glaube ich, gehabt. Jetzt dieser Saison hat sich jetzt auch entschieden, eineinhalb Jahre Off-Season zu machen. Hat nicht ganz gereicht für das, was er ja wollte. Kennst du ihn? Hast du Kontakt mit ihm? Wie kannst du diese Frage beantworten?
Also wir kennen uns, haben vielleicht mal vor ein paar Jahren ein paar Nachrichten ausgetauscht, auf Instagram, aber schon länger her. Und ich folge ihm auf Instagram und kommentiere ab und zu und like. Aber das würde ich jetzt nicht als persönlichen Kontakt nennen. Nicht, weil ich abgeneigt bin oder so, gar nicht. Aber es ist einfach halt so, wie es ist. Ich würde nicht sagen, dass ich mit ihm persönlich Kontakt habe, aber man kennt sich.
Ja, also ich habe mit ihm vor ein paar Monaten mal eine Einheit trainiert und ein Video abgefilmt. Ich kann nur sagen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiler und korrekter Typ.
Ja, voll, das stimmt. Hat ja auch bis jetzt immer den Eindruck.
Wie maximal Gains saven, wenn man durch eine Operation 4 bis 6 Wochen nicht trainieren darf?
Operation absagen.
Nicht operieren lassen,
Nicht
genau.
operieren, mit Gains sterben. Ja,
Ja,
eigentlich
es
das Gleiche wie
kommt halt darauf
immer.
an, was für eine Operation das noch ist.
Ja,
Ja,
stimmt.
also
Stimmt.
klar, du darfst
Sind
4 bis 6 Wochen nicht trainieren, aber vielleicht kannst du Oberkörper schon wieder schneller trainieren, du kannst Unterkörper wieder schneller trainieren, du kannst essen, du kannst nicht essen. Ich hatte zum Beispiel eine Kieferoperation mal, da konnte ich 6 oder 8 Wochen nichts essen. Da habe ich irgendwie 10 Kilo verloren. War höllisch.
Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Person wirklich 4 bis 6 Wochen komplett nicht trainieren darf und essen kann relativ schnell dann nach der Operation wieder, weil, also ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so gut mit Operationen aus, aber das ist ja wahrscheinlich so, wenn es nicht gerade irgendwie Magen, Kiefer oder irgendwas ist, könnte das
Ja,
so
voll.
ein normales Szenario sein. Was würdet ihr sagen? Ich meine, kon nicht kontrollieren kannst du auf jeden Fall das Training. Du kannst in dieser Zeit nicht trainieren. Wenn dein Arzt sagt, trainiere 4 bis 6 Wochen nicht, dann würde ich das auch so
Ja.
empfehlen, umzusetzen. Ja, dementsprechend, was sind so die Maßnahmen, die ihr geben würdet?
Ja,
Nicht viel.
Protein, genügend
Ja.
hoch. Kalorien wahrscheinlich auf Maintenance.
Ja.
Roughly. Wenn dann eher ein bisschen zu hoch als zu tief. Sicher nicht in einem Defizit bist. Also wir
Ich würde
sprechen jetzt
eher
einfach von
ja.
nicht ein 300-400er Überschuss, aber es tut halt vielleicht eher 50 zu viel als 50 zu wenig. Auch wenn das
Ja.
nicht so viel ausmacht. Dann, was kann man noch sagen?
Genügend schlafen.
Ja.
Wenig Stress.
Ja. Die
Wo sind die
Klassiker.
Supplements?
Also da kann
Und
ich
nimm
mir
dein
schon noch empfehlen.
Ashwagandha.
Aha, und Kollagen ist wichtig.
Das war jetzt Ironie, einfach, dass die
Das
Leute
war Ironie, ja.
richtig verstehen.
Aber das finde ich manchmal schon noch
Ja.
krass. Also, so keine Ahnung, paar Personen, Firmen gehen da manchmal schon relativ weit mit Supplement, ja, Vorschlägen oder Advice, ja, wo ich mir schon manchmal so denke, so, ja, ob das jetzt so wirklich vermarktbar ist, bin ich mir unsicher, aber ja,
Ja, safe,
gut.
ja. Aber so danach sagen die Leute, wollen, es ist einfach
Ja,
menschlich, dass die Leute
ja.
einfach einen Quickfix wollen. Es ist einfach menschlich, es ist so, weil wenn es den gäbe, wer würde den nicht wollen, aber das gibt es halt nicht. Es
That's the
ist
problem.
einfach, es ist relativ einfach, aber schwierig in der Umsetzung. Ja, das ist alles, was ich auch empfehlen würde, sonst gibt es nichts.
Warten, Geduld haben, dich nicht brechen lassen.
Ja,
Auch
voll. Nicht schwarz malen.
ja, so diese, das ist scheiße, du kannst aber eh nicht kontrollieren, also man muss auch nicht schönreden. Es ist natürlich nicht, du wirst Muskeln verlieren in dieser Zeit, aber du wirst es auch verdammt schnell wieder zurückbekommen.
Ja.
Du wirst in 2 Jahren, wirst du nicht mehr daran denken, dass du mal 4 Wochen
Ja.
Trainingspause gemacht hast.
Ja,
So.
nicht mal in 2 Jahren, wahrscheinlich schon in 3 Monaten danach oder so.
Ja, das ist. Aber ich meine einfach so, in 2 Jahren wird diese Timeframe auch irrelevant sein. So.
Ja, safe.
Gut. Gut. Ja, das waren unsere Fragen für heute. Bitte stellt uns unter dieser Episode wieder zahlreiche Fragen, damit wir die für euch beantworten können. Ja, ich muss sagen, nach diesen 2 Wettkämpfen bin ich schon ziemlich heiß auf die nächste Saison. Ich habe richtig Bock, wieder zu preppen und auch zu schauen, wo ich da natürlich stehe. Ich habe auch gehört, Bela, für dich, so das 2,25, das ist schon langsam ein bisschen gefestigter. Gibt da ja 2 Optionen, habe ich das richtig munkeln hören?
Ja, ich bin mir das so ein bisschen überlegen, ob ich Frühling oder Herbst machen soll, machen will, machen kann. Weil mit dem Coaching so, ich möchte halt meine erste Season gerne machen, wenn ich nicht zu viele andere Leute preppe. Und ich möchte eigentlich gerne auch das wirklich so erleben, so als Athlet. Und halt dort ein bisschen so, klar, noch die Coaching-Rolle innehaben, das ist mein Job, das mache ich sehr gerne. Und das will ich auch beibehalten, aber halt gerade auf den Wettkämpfen, ich spreche jetzt vor allem davon, halt nicht zu viel Betreuung machen müssen. Und darum stellt sich so auch ein bisschen die Frühlingssaison in den Raum. Mal gucken, was sich ergeben wird, was ich machen werde, aber das ist auf jeden Fall, denke ich, ein Gedankenwert. Aber ja, ich habe auch Bock. Und gerade so, immer wenn ich die Klassen sehe, die Schwergewichtsklassen, dann denke ich mir, da könnte ich mithalten, da könnte ich nicht mithalten, da müsste ich noch, das passt. Und es ist so, schon interessant, so, ja, nimmt mich wirklich auch wunder, wo ich stehe.
Ja.
Safe.
Ja.
Bei dir, Janis, ist wahrscheinlich nichts weiteres an Wettkämpfen irgendwie jetzt in naher Zukunft geplant, oder?
Nö. Nein. Also, momentan nicht. Aber ich glaube schon, dass ich wieder mal einen Wettkampf machen werde. Weil einfach mal schauen, was jetzt gegangen ist, wäre schon wichtig. Also,
Ich glaube auch, dass.
ich habe mir auch die Videos dann nochmal angeschaut, so vom Posting, dachte mir so, wow, es sah damals schon ziemlich geil aus. Wie sieht es jetzt aus, wenn ich 10 Kilo oder so mehr drauf habe? So, what the fuck? Hätte ich schon Bock drauf, ja, das mal zu sehen, wie das aussieht. Aber also will ich so sehen, ich bin auch so, am liebsten würde ich immer so aussehen.
Ja.
Aber es ist einfach nicht, also ich weiß nicht, wie viel davon möglich ist, aber wahrscheinlich wäre es schon möglich, deutlich mehr in der Richtung zu sein noch. Ist halt natürlich mit Trade-offs verbunden, vor allem halt fortschrittstechnisch. Aber so ripped, wie es teilweise aussieht, wie ich es halt richtig nice finde, ist nicht, also zumindest für mich ist es nicht dauerhaft machbar. Also ich bin jemand, der von Natur aus eher lean ist, also aber trotzdem nicht, weil es halt so eine ganz andere Lean ist nochmal. So, wenn du
Ja,
halt deutlich unter 10% bist, ist das halt schon hart.
Ja, man darf halt schon nicht unterschätzen, was dann halt wirklich so dieses Stage Conditioning, das ist dann halt schon nochmal ein großer Schritt von so, ich bin ein bisschen 10%, man sieht so ein bisschen meine Abs, wenn dann wirklich so die Einschnitte so tief sind, so zwischen Glute, Hamstring, sich gar
Ja.
nicht mehr befindet, so die
Ja.
Delts-Einschnitte nicht nur so ein bisschen Streifen sind oder so ein bisschen Separation, sondern so wirklich Thick Skin da ist, also wirklich so richtig dünne Haut, das ist dann halt schon nochmal was ganz, ganz anderes.
Ganz was anderes, ja. Das ist wirklich so. Auch wenn du nicht mehr viel, also wahrscheinlich verlierst du unter Umständen mehr Fett von Off-Season zu einer guten Linienform, als von einer recht leanen Form zu Wettkampf unter Umständen. Aber der optische Unterschied ist halt 10-mal größer.
Ja, und relativ gesehen ist dann halt doch wieder auch relativ viel, was du.
Sehr, ja. Boah, das ist so.
Safe. Ja, wir haben dieses Wochenende uns auch noch so ein bisschen unterhalten über das Thema für einen Wettkampf, um auf der Bühne gut performen zu können. Ja, wir haben halt so als Coach, wie groß ist der Anteil oder glaubst du, dass der Unterschied zwischen den Coaches sehr, sehr groß ist? Oder glaubst du eher, dass halt einfach auch die guten Coaches, die guten Athleten haben? Also so, was glaubst du? Weil am Ende des Tages Prep-Coach natürlich, es ist eine Herausforderung. Man muss einige Variablen wirklich gut managen können. Und ich glaube, viele gute Coaches sind auch sehr, sehr gut darin. Aber wie groß siehst du da den Anteil auch des Athleten halt?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich sage mal so, also die Coaches, die ich kenne, ich würde sagen, wir sind alle ungefähr auf gleichem Level. Also ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gibt von dem, was wir machen. Es sind alles Nuancen. So, der eine arbeitet mehr mit Refeeds, der andere fährt eine höhere Rate of Loss, eine kürzere Diät, der andere weniger, der macht so. Der lädt mit ein bisschen mehr Carbs, der ein bisschen weniger, der lädt aufsteigen, der lädt absteigen, der lädt 2 Tage, 3 Tage bei den meisten Leuten. Es ist relativ überschaubar, die Unterschiede, würde ich sagen. So, aber es kommt halt auch nicht mal, es kommt nicht nur auf das Grobe drauf an, beim Wettkampfathlet kommt es halt auch wirklich auf die Feinheiten drauf an. Also halt 3, 4 Wochen mal 100 Gramm zu wenig abgenommen und das nicht rechtzeitig halt korrigiert, kann halt, ja, ersten oder zweiten Platz ausmachen, das stimmt schon. Aber ich sehe schon auch, dass die bekannten Coaches bessere Leute bekommen. Definitiv. Weil das Einzige, was das Coach machen kann, du kannst nur schauen, dass er möglichst abgezogen ist, hat gutes Conditioning, möglichst wenig Muskelmasse dabei verliert und dass er gut posen kann und dass die Farbe stimmt. Mehr kannst du nicht machen als Coach. Du kannst nicht sagen, wie seine Struktur ist. Du kannst auch seine Muskelmasse nicht mehr beeinflussen. Also coachen schon seit Jahren. Aber in einem Wettkampf-Coaching, was die meisten so machen, so ein halbes Jahr bis Jahr, kannst du muskelmassetechnisch keine großen Sprünge mehr machen. Und ich glaube, der Unterschied, wenn du anschaust, zum Beispiel auch der Coach von Daniel, ihn kennen nicht so viele. Aber ich weiß, dass er gut ist. Und seine Leute, die bei ihm sind, sind teilweise halt auch First-Timer und Leute, die halt nicht unbedingt die Top-Ränge immer belegen, auch. Also es sind schon auch gute Leute natürlich, ohne Frage. Aber halt nicht so, mein Deutsch hatte mich und Enis zum Beispiel gecoacht. Und ein Prometheus, so den Justin. Dann ist es, wir jetzt das absolute Nonplusultra sind, aber
Schon ziemlich.
na, aber der Grund, warum wir zu ihm gehen, ist halt, also bei mir war es schon auch halt, weil ich sehr viel Vertrauen in ihn hatte. Aber ich sage mal so, ich glaube nicht, dass ich bei Daniel schlechter aufgehoben gewesen wäre. Ich habe einfach bei Patrick mehr Vertrauen gehabt und deswegen bin ich zu ihm gegangen. Einfach so, weil ich einfach seine Athleten schon immer fand, bei denen hat es einfach immer hingekriegt. Aber kann auch Zufall sein. Und ich habe es auch nicht bereut. Ich war zufrieden. So. Aber ist einfach auch für mich als Coach, ich kann halt nur gewisse Dinge beeinflussen. Wenn jemand halt nicht postet, mehr als sagen, üb mal, schick mir ein Video, es ist nicht besser, üb weiter, üb mehr, mach so, wenn es nicht macht, macht es nicht. Wenn er die Ernährung nicht sorgfältig abwiegt, dann macht es nicht. Wenn er im Training dann beginnt zu chillen, dann macht es nicht. Das kannst du halt alles nicht beeinflussen. Und
Ich
die Muskelmasse
denke,
sowieso nicht mehr.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es sind halt wie so zwei Ebenen, die du halt nicht beeinflussen kannst. Erstens das Level an Athlet, das die Person halt schon ist, weil, wie gesagt, du kannst in der Prep keine Muskelmasse zaubern. Und das Zweite ist halt einfach dann die Umsetzung, weil da sind dann dir dann halt irgendwann als Coach einfach die Hände gebunden. Also du kannst dann halt nicht mehr so viel machen, wenn halt nicht das umgesetzt wird, was geplant ist, so.
Ich denke, als Coach habe ich vor allem, also ich messe den Erfolg eines Wettkampfcoaches daran, ob die Leute in Form sind, Feedback von ihnen, wie sie es gefunden haben, so Wohlbefinden technisch, menschlich, Kontakt mit dem Coach, so, weil es auch ein wichtiger Punkt ist, halt das Händchen heben. Ich nenne es jetzt so mal so abschätzig, aber es ist halt wichtig, dass du jemanden hast, der dir beiseite steht und halt einfach sagt: Nein, es ist alles gut, es kommt gut. Dass sich jemand auch die Zeit nimmt, sagen: Nein, schau, ich weiß, ich kann das nachvollziehen, aber objektiv ist es so und so und so, wir sind on track, kann sich ruhig entspannen. So. Und dass halt die Timeframe halt richtig plant, damit halt alles dann aufgehen kann und das Posing und noch die Farbe. Aber ach da, Farbe, ich meine, wenn jemand dann halt nicht peelt, dann peelt er nicht. Die Hauptvorbereitung. Wenn er jemand halt dann mit der Farbe irgendwie irgendwas macht und keine Ahnung, einen Klingenrasierer nimmt oder halt die Schultern nicht einen Flaum wegmacht, dann macht er das halt nicht. So, du kannst halt, und ich muss auch zum Teil, muss ich halt auch einfach für mich immer wieder so sagen: So, hey, lass dich nicht stressen, weil du kannst, wenn jemand halt nicht Posing übt, dann übt er kein Posing. Ich kann es ihm nur sagen und sagen und sagen, aber mehr als zweimal pro Woche ihm sagen: Er soll posen, soll mir ein Video schicken. Wenn er kein Video schickt, schickt er kein Video. Und du kannst dir schon Tacheles reden und sagen: Hey, schau, das Body ist noch nicht auf dem Level, wo wir es zeigen können. Und ich brauche Videos, wenn du meine Hilfe haben möchtest. Und du musst mir posen. Wenn es dann nicht macht, macht es nicht. Es ist einfach so. Du hast als Coach ist nicht alles in deiner Verantwortung. Du bist eigentlich der, der die Marionette spielt. Aber ob die Marionette dann auch mit den Fäden richtig verbunden ist und selber Bock hat, ganz andere Sache. Du kannst nur die Planung machen. Du machst eigentlich die Planung und er die Umsetzung. Und wenn die Umsetzung halt schlecht ist und du die halt nicht auch nur gewissen Maß beeinflussen kannst, dann ist es halt so. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe es relativ ähnlich. Ich glaube halt wirklich, ja, dass der Erfolg halt schon auch sehr stark abhängig ist vom Athleten. Also das vor allem auch die saubere Umsetzung so. Das kann halt schon auch wirklich daran scheitern. Und
Kann
natürlich,
halt ganze Preps zunichte machen.
ja, also halt so, wenn die Umsetzung nicht stimmt, gerade wenn man halt auch mit Binges zu kämpfen hat und so weiter, solche Dinge, das ist dann halt schon sehr schwer zu korrigieren, solche Dinge. Also
Ja.
das ist dann halt schwierig. Vielleicht das noch ein Thema. Hast du Tipps gegen Binges? So,
Ich sehe das halt, das, ja, so.
find, es gibt wirklich gute Tipps gegen Binges. Ja, aber gib einen Take.
Es ist für mich halt ein Resultat. Es ist keine Aktion für mich. Ein Binge passiert nicht einfach, weil jemand willensschwach ist und die falsche Entscheidung trifft. Ein Binge geschieht aufgrund von mehreren Faktoren, die halt dazu führen, zwangsläufig. Und da kannst du auch nur einen gewissen Teil beeinflussen. Also das eine ist halt die Impulsivität. Kannst du nicht beeinflussen. Jemand ist halt impulsiver, mal jemand weniger. Und jemand, der impulsiver ist, neigt dazu, halt in dem Moment nachzugeben und die Belohnung quasi nicht aufschieben zu können. Jemand, der halt mehr Impulskontrolle hat, halt schon. Und das kannst du nicht beeinflussen. Vielleicht kannst du das als Psychotherapeut ein bisschen beeinflussen, aber auch dann nur in einem gewissen. Und ich bin ja kein Psychotherapeut, ich bin Coach. Das ist nur das eine. Das andere ist halt so. Das Umfeld, wenn du halt Leute hast, die ganze Zeit sagen: Hey, komm, iss doch ein Snickers, mach doch nicht so viel. Und überall liegt Food rum. Zu Hause, überall. Überall siehst du Food, 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 Food. Und du gehst an jedes Food Festival mit, versuchst nichts zu essen und so. Du schaust jeden Tag, scrollst dir Food Recipes und so, diese ganzen Food Accounts durch. Das sind halt alles Dinge, die das Ganze verstärken halt, ja. Also, das macht es einfach viel wahrscheinlicher. Viel schwieriger zu widerstehen, wenn du jeden Tag, wenn du hungrig bist, jeden Tag hast du einen Kuchen, wird dir vorgesetzt, dann ist er einfach viel mehr in deinem Kopf. Du hast einfach viel mehr, ist einfach logisch, so wie. Und das kannst du in einem gewissen Maß vielleicht beeinflussen. Als Coach kannst du sagen, hey, versuch möglichst nicht aktiv über Fu nachzudenken. Wenn es da ist, ist es da, okay. Aber geh nicht auf, schau dir keine Kochshows an und so Scheiß. Hör auf
Das machen
damit.
nämlich verdammt viele Leute.
Das machen
Ja.
fast alle und die ficken sich auch einfach selber. Ich kann es nicht besser sagen. Also, das ist einfach so, damit, das ist einfach so eine Selbstkasteiung. Einfach du folterst dich. Das ist einfach, ja, es ist für nichts gut. Ja. Und dann, ein großer Punkt für einen Bench ist halt das Defizit. Wenn halt jemand zu hart für zu lange in der Diät ist, und das ist manchmal einfach halt so, und er dann halt nicht das Ziel vor Augen mehr hat, weil es schon so lang sich zieht und das immer noch in so weiter Ferne scheint, ist natürlich auch sehr viel schwieriger. Und das kannst du halt auch nur bedingt managen, indem du halt früh genug beginnst, gute Ausgangslage schaffst, nur Leute nimmst, die auch eine vernünftige Ausgangslage haben, auch immer schwierig einzuschätzen, vielleicht Diet Breaks, solche Dinge. Aber sonst kannst du es nicht, und was auch beeinflussen kannst, ist halt, was nach dem Binge passiert. Wenn du den halt jetzt sagst, okay, jetzt isst du halt einen Tag noch 200 Gramm Protein und machst noch 2 Stunden Cardio, dann wirst du in 3 Tagen, wird dich entweder anlügen, oder wird sie sagen, dass sie wieder gebinged hat. Kann ich euch versprechen, er wird in der Woche drauf wieder bingen. Das, ja.
Ja, ich finde, ja, absolut. Also ich finde da wenn man so, also das Korrigieren, das starke Korrigieren ist, geht's eigentlich immer nach hinten los. Ich finde aber auch die Kommunikation noch schwierig in so einem Moment, weil es ist halt ja, wieder dieses zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite muss man halt klar machen, dass so ein Binge natürlich etwas ziemlich Einschneidendes und auch Schlimmes für eine Prep sein kann. Auf der
Ja,
anderen Seite.
einer noch nicht unbedingt,
Ja,
aber halt.
absolut. Aber genau, das ist ja das Ding. Einer ist nicht so schlimm, aber wenn es dann halt wieder passiert, auf der
Genau.
anderen Seite ist halt, ist man, in so einem Moment fühlt man sich halt wahrscheinlich sehr schuldig so. Also man fühlt sich sehr scheiße. Und
Ja,
man
man
ist
fühlt
vielleicht
sich als
gerade.
Versager.
Ja, und man fühlt sich gerade nicht mehr so motiviert und man hat ja in diesem Moment genau dieses Ziel verloren. Man hat nicht mehr an die 3 Wochen gedacht, dass dann die Show ist, sondern man hat halt dieser kurzfristigen Befriedigung ja eigentlich eingelenkt. Und dann darf man halt das wieder nicht verlieren. Man muss diese Motivation natürlich hochhalten. Heißt, da ist diese Kommunikation sehr, sehr wichtig, dass man das so richtig kalibriert, dass man klar macht, wie wichtig es ist, dass wir das nicht mehr machen, aber dass es halt trotzdem weitergeht und wir trotzdem jetzt natürlich weiter pushen müssen.
Denke, da kann es auch helfen, wenn du als Coach halt kommunizierst, dass es nicht schwarz-weiß ist. Es ist nicht so, du hältst dich 100% daran, Erfolg, du weißt 3% davon ab, Failure. Es ist ja alles ein Spektrum. 100 Gramm, 100 Kalorien mal mehr zu essen, ist kein Problem. Mal 2000 einmal mehr zu essen, auf eine ganze Prep gesehen, ist
Ist
kein
auch kein
Problem.
Problem.
Wenn das halt innerhalb von 4 Wochen einmal 3000, einmal 1000, einmal 500, einmal 300, einmal 800. Das ist ein Problem. Ja? Und ich finde es halt einfach wichtig, dass man vielleicht auch von Anfang an, das müsste ich vielleicht auch noch besser machen bei mir, weil ich gehe halt davon aus, gewisse Coaching-Kunden mich auch halt anlügen. Dass sie aus Scham. Und das ist halt, es ist vollkommen verständlich, aber es ist halt extrem kontraproduktiv. Wie das nimmt quasi mir die Möglichkeit, das Ganze akkurat einzuschätzen, weil ich halt denke, er hat alles eingehalten, es ist nichts passiert, dann muss ich ihn quasi noch weiter runterziehen mit den
Und dann passiert es
Kalorien.
genau
Das
noch
ist ein Teufelskreis.
eher. Es ist ein
Das
Teufelskreis.
Teufelskreis. Deswegen offene Kommunikation ist schon sehr wichtig, aber ich verstehe, dass es extrem schwierig ist, weil eben, dass man halt den Leuten sagt, hey, da schau, was passiert ist, es ist nicht, weil du einfach willensschwach bist grundsätzlich oder so. Shit happens. Schau nach vorne. Es ist nichts Schlimmes passiert. Ein Binge macht nichts aus. Wir müssen einfach nur schauen können, was können wir tun, um das zu verhindern, dass es wieder passiert. Und dann kann man das Ganze evaluieren. Was hat dazu geführt? Was kann man machen, dass es nicht mehr passiert? Das ist so das, was da helfen kann. Weil eben auch sagen, ey, du weißt schon, aber du musst Point sein. Also, was hast du dir dabei gedacht? Das ist schon schlimm. Das ist
Ja,
absolut, dann die Chance, dass es dir dann nicht mehr vertraut und dir das nicht mehr sagt, beim nächsten Mal, weil genau wieder weißt, wie du so reagieren wirst, ist einfach erhöht. Und dann ist es noch schlimmer, dann ziehst du die Kalorien noch weiter runter, dann bin ich noch mehr, noch weiter runter, dann bin ich noch mehr. Das ist so, es ist ganz schlimm. Also wirklich offene Kommunikation ist so wichtig. Auch dem Coach sagen so, hey, schau, es ist einfach scheiße gelaufen. So, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Nach als Coach halt richtig zu reagieren und nicht noch eins draufzusetzen, sondern die Person abzuholen und schauen, was man machen kann jetzt draus. Das ist schon auch wichtig, weil eben, ja, ich weiß noch halt von früheren Coaching-Clients, die halt mir erst ein Jahr nach dem Wettkampf halt gestanden haben, dass sie mehrfach gebinged haben. Und es hat mich zumindest im Nachhinein auf jeden Fall und auch schon währenddessen hat es mich halt ein bisschen komisch gedünkt, dass es da plötzlich das Gewicht nicht mehr runtergeht. Obwohl es vorher mit genau gleichen Macros und so noch wunderbar wochenlang runterging, dann plötzlich nicht mehr. Und dann habe ich hier vorne es halt mehrfach gebinged haben und dann ist mir auch alles klar. Ja. Und ich hätte auch gewünscht, dass mir das halt mitgeteilt wurde, weil wir halt etwas unternehmen können. Ich habe gesagt, sagen können, vielleicht, wenn wir Zeit haben, machen wir 3 Tage Diet Break, vielleicht hilft das ja. Vielleicht auch nicht, aber. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich sehe es am Ende des Tages genau
Ja.
gleich. Also, ich
Ja.
sehe es genau gleich wie du. Ich finde, es ist als Coach extrem wichtig, halt richtig. Ja, zu reagieren in so einem Moment, die richtigen Worte hier zu finden. Ich finde das Wort abholen, finde ich sehr zutreffend. Man muss die Person eigentlich wie wieder abholen und auf den Weg zurückbringen, um
Genau.
ja, genau wieder halt sich mit dem Ziel wieder, dass man da sich wieder einklickt und wieder auf den Weg kommt und wieder Bock hat, weiterzumachen. Und auch, dass so ein Event eher zu mehr Vertrauen zwischen Coach und Athlet führt. Und nicht zu weniger, weil der Athlet oder die Athletin auch genau weiß, ja, der Coach, der reagiert in dem Moment richtig. Natürlich eine gewisse Härte oder ein gewisses, Härte ist vielleicht das falsche Wort, aber wie gesagt, dass dieses Kommunizieren, dass es halt nicht mehr passieren darf, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also, dass man das halt versucht, aber trotzdem als ja, ein gemeinsames Problem anzuschauen, das wir jetzt versuchen zu lösen, was können wir machen, um es zu verhindern das nächste Mal und nicht nur, das einfach der Person halt wieder so zu übergeben, so hey, ja, jetzt mach's nicht mehr.
Man muss halt auch differenzieren, ist es wirklich ein Binge oder ist es einfach halt nicht ernst nehmen. Weil wenn du halt so, die Kalorien sind auf 2300 gesetzt und du sagst, sollen sie dir aufschreiben, was sie dann wirklich haben, weil es ist nicht immer aufs Gramm. So, mach das manchmal einfach als Kontrolle so einfach auch. Weil wenn ich ihnen sage 2,3 und sie sagen, ja, ich habe 2,3 gemacht, also Abweichung von 10 Gramm pro Makro sind ja okay, oder? Ich sage, no. Weil 10 Gramm pro Makro sind schnell mal halt fast 200 Kalorien, das ist nicht nichts. So, wenn du also nur immer im Plusbereich bist. Aber dann halt auch, was wollte ich sagen? Fuck, ich habe den Faden verloren. Wie habe ich angefangen?
Ja, dass es ein zu wenig ernst nehmen ist.
Ja, weil es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe dort halt irgendwie 2,4 gehabt, statt 2,3 und dann dort 2,50 und dann mal 2,55 und dann nächstes Jahr so. Ey, das geht nicht. Die Ungenauigkeit können wir uns nicht erlauben. Es muss einfach on point sein. Und das ist was anderes. Aber das ist für mich nicht ein Binge. Weil ein Binge ist für mich, hat mit Kontrollverlust zu tun. Das ist das, was du nicht mehr willst, nicht unter Kontrolle hast oder einfach halt die Kontrolle verlierst. So. Das andere ist einfach so, ja, komm, ich nehme noch ein Stück Kuchen, ist ja egal. Nach 4 Wochen weg, aber ein Stück macht ja wohl nichts aus. So. Doch, macht's, wenn du halt jedes Mal ein Stück isst. Jeden zweiten Tag, da macht sie wohl was aus. Einmal nein, aber ja. Ja, es ist ein komplexes Thema. Und ich finde halt generell, wenn du halt schon in der Off-Season damit zu kämpfen hast, mit Essverhalten, würde ich halt jedem davon abraten, Bodybuilding-Wettkämpfe zu machen. Einfach, da muss man einfach die psychische Gesundheit priorisieren, weil ich habe Off-Season wirklich ein sehr unemotionales Verhältnis zu Essen. Essen ist für mich einfach schon immer. Aber in der Wettkampfdiät hatte ich jetzt auch schon, entwickelt jeder in einem gewissen Rahmen ein ungesundes Verhältnis. Das ist auch bei den meisten halt nur vorübergehend. Wenn sie wieder genug essen, eine gute lange Zeit, dann ist es wieder okay. Wenn das nicht der Fall ist, schon zu Beginn, sehe ich das wirklich als kritisch an. Sie, wenn jemand, eine Frau kommt zu dir und sagt, ich möchte einen Wettkampf machen, ich habe Osteoporose, aber schon. Ich sage nein. Ich möchte mich nicht daran beteiligen, deine Gesundheit weiter zu schädigen. Das ist einfach zu großes Risiko. Ich verstehe, dass es ein Traum ist, vielleicht oder so. Dann sucht jemand, der es macht, aber ich mache es nicht, weil ich möchte nicht verantwortlich sein, dass es dann noch komplett eskaliert. Und die Gefahr ist halt sehr hoch. Darum, ja, es ist wirklich komplex. Ich finde, das muss man auch von Anfang an noch anschauen, vielleicht mit den Leuten, so wie es das Essverhalten sonst. Weil, wenn das schon in der Off-Season so immer so ein Ding ist, ja, es kann
Loslassen.
okay. Es kann gut kommen, aber es kann dann auch sehr schlecht kommen. Und ich finde, das Risiko ist es nicht wert. Also es bei Leuten,
Ja.
die kein Problem hatten, kann es danach. Also ich habe da schon Leute gehabt, die davor wirklich so essen, war ihnen immer relativ egal und sie hatten eigentlich immer keinen Bock gehabt auf Essen. Und danach haben sie sehr, sehr lange bis nach dem Wettkampf, also wirklich ein Jahr, immer noch zu kämpfen gehabt
Das
mit.
ist auch, was ich meine. So die Prep ist halt dann auch nicht
Ja.
vorbei, wenn der Wettkampf weg ist. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, wenn dann halt das Ziel weg ist. Das ist ja, vor
Das
allem
ist die
wenn du sehr,
Gefahr.
ja, wenn du nämlich ein
Das ist die
sehr
größte Gefahr.
Zwang, wenn du ein sehr ja, zwanghaftes Verhältnis zum Beispiel mit Essen hast und du so
Das
viel
wird nicht weniger.
Willenskraft aufgebraucht hast, wenn der Wettkampf dann durch ist, dann ist das Ziel weg und das ist einfach, das ist ein Stadium, wenn du das sehr stark schon von Anfang an struggles, kann es wirklich ein Desaster werden.
Korrekt. Und da kannst du das Desaster werden halt dahingehend, dass du halt in 4 Wochen halt 15 Kilo hochgehst und so Scheiß. Und das
Ja.
ist halt wirklich nicht gut. Das kriegst du auch nicht so einfach wieder runter und das ist gesundheitlich auch nicht gut. Wahrscheinlich wirst du nicht gerade ein Herzversagen haben, aber es ist halt wirklich kein Vorteil. Es kann auch sein, dass du mit dem Fett auf dem Körperfettlevel kommst, wo du noch nie warst. Und dann vielleicht auch sich das Ganze mit Fettzellen, Neubildung etc. auch so einpendeln, dass du vielleicht dort bleibst, fast schon. Oder dass halt deine Haut komplett verreist, weil du halt so schnell so viel zugenommen hast und so fett wirst, wie du noch nie warst und solche Dinge. Das ist vor allem noch den, eben noch ein Ding, weil vor dem Wettkampf, okay, er bencht, der wird nicht lean. So.
Dann ist einfach die Performance am Wettkampf halt
Genau, aber es ist
schlechter.
nicht gesundheitlich ein Problem. Aber wenn er noch einfach 20 Kilo hochschießt in 3 Wochen, das ist dann halt ein langfristiges Thema. Und dann hat er wahrscheinlich auch, ja, dann wird es noch schlimmer. Das ist wirklich so,
Ja, weil
das ist, ja.
dann, was willst du machen? So, da kannst du nicht in die Diät gehen. Du bist
Nein.
nicht ready für eine Diät. Dann musst
Nein.
du diesen Körperfettanteil dann halt wirklich für einen ziemlich langen, ja, Zeitraum halten. Das ist
Korrekt.
dann wirklich scheiße auch, weil schlussendlich du bist wahrscheinlich Athlet, Athletin, die halt ja auch gewisse ästhetische Ziele hat und du musst dann halt einfach
Ja.
nur rumlaufen. Und das ist dann einfach ein Riesending. Ja, was, oder du
Auch der
willst.
Kontrast.
Ja,
Du warst
so
Wettkampf
hart.
fliehen und danach so fett wie noch nie. So, what the fuck, innerhalb von Wochen. Also, ich sage auch, das ist wirklich so ein Thema, das muss man auf jeden Fall sich einfach auch bewusst sein, nebst dem ganzen Ding. Das ist nicht einfach ein Kinderspiel. Es kann auch zu nachhaltigen Problemen führen, die teilweise dann auch eine psychologische, psychiatrische Behandlung erfordern. Ja. Kann solche Ausmaße annehmen. Das ist keine Katastrophe, das ist kein nicht etwas, wo man sich dafür schämen müsste. Überhaupt nicht. Aber sag nur,
Und
dass
was
es
man.
überhaupt nötig wird, zeigt ja schon, dass es nicht mehr einfach nur, ja, ein bisschen Essen ist.
Und was man auch sagen muss, ist, es kann. Es gibt auch genug Beispiele, die das Ganze alles gut handhaben können, aber es gibt halt auch Leute, die es nicht können. So.
Korrekt,
Das ist,
korrekt,
denke ich,
ist
auch
so.
wichtig. Gut, und ich würde sagen, das ist ein gutes Ende hier für den heutigen Podcast. Wieder eine lange Episode, würde ich sagen. Dementsprechend teilt das Ganze gerne in eure Story, lasst eine Bewertung da und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Cardio macht dünn.